Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse direkt aus dem Kanalsystem. Und in diesem Kanalsystem läuft hier ein Film auf Endlosschleife, nämlich der Film Turtles aus dem Jahr 1990. Der einzig wahre, der echte, der originale Turtles-Kinofilm. Ganz in echt und in bunt und in Farbe. Und was bietet es sich mehr an, als jemanden dazu zu holen, der so heißt wie einer der Turtles? Hallo Raphael.
Um es mit Frank Zander zu sagen. Raphael kommt cool.
Ah ja, aber ich finde schön, dass du es gemacht hast und nicht deine Hauptsache. Du weißt ja, sonst bist du ja oft die Schmollkröte.
Mhm. Ja. Du. Dafür musst du mir nachher eine Pizza mit Anchovies, Sardellen, Ananas und Kapern ausgeben. Und den Stinkekäse nicht vergessen.
Das mache ich sehr gerne, ja. Ich habe vor ein paar Tagen dich gefragt, ob du Bock hättest, mit mir über diesen Kinofilm aus dem Jahr 1990 ein bisschen zu quatschen. Und du hast sofort gesagt, wer bist du und wie kommst du an meine Nummer?
Ich habe mir extra ein neues Handy besorgt.
Ja, ich weiß, aber ich habe dich trotzdem gefunden. Du warst nämlich leider im DeepSpeak online.
Verdammt.
Du hast wahrscheinlich den Film damals nicht im Kino gesehen, oder?
Da war ich 8.
Ja, das hätte ja sein können. Selbst ich nicht, tatsächlich, mit meinem gesegneten Alter.
ich muss sagen, der erste Turtles-Kinofilm, den ich im Kino gesehen habe, war auch leider der letzte. Es war
bei mir auch. Ja,
Turtles, ja. Dieser komische...
In Time.
Hieß er wirklich Turtles in Time?
Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, der hieß Turtles 3, aber der hieß nicht. Aber in Time wäre, ja. Das wäre super gewesen, wenn der in Time... Warte mal. Nee, er würde tatsächlich nur Turtles 3 genannt. Jetzt. Und hat er tatsächlich nicht in Time. Aber ich denke immer an in Time, wenn ich an den Film denke. Ja, tatsächlich war ich für die ersten beiden, die 1990 und 1991 rauskamen, auch zu jung, um sie im Kino zu sehen. Wäre ich gar nicht gewesen. FSK 12? Nee, doch, 6. Ehemals FSK 12. Ach, das ist reduziert worden. Der war mal FSK 12, ist jetzt auf FSK 6 reduziert worden. Dann wäre ich damals zu jung gewesen, aber wenn damals jetzt gewesen wäre, hätte ich reingekonnt. Von der FSK. Also, ne? Genau. Also die ersten beiden nicht im Kino, sondern nur im Heimkino quasi aus der Theke ausgeliehen. Der dritte war dann auch mein erster Film im Kino von 92 und ich weiß noch, als kleiner Bub, Gott, war ich enttäuscht vom dritten Film.
Ich darf nur mal kurz sagen, ich musste bei deinem Monolog gerade tierisch an Spaceballs denken.
Ja, ja.
Wann wird die Zukunft denn zum Jetzt? Schon bald.
Ja, das ist auch so. Aber von dem dritten, da war man sogar als Kind enttäuscht, oder?
Ja, so ziemlich.
War halt eine blöde Idee, die aus ihrer ganzen Umgebung rauszunehmen, in der Zeit zurückzureisen, dann diese Samurai-Ninja-Geschichte da aufzubauen, was ja vielleicht so ein bisschen naheliegend ist, aber du wolltest halt Action, Kanal-Action in New York City sehen und nicht sowas.
Und Pizza.
Halt, ne? Und Pizza.
Ich sag mal vor allem, weil wir waren ja damals mehr durch die Zeichentrickserie sozialisiert. Mhm. Die war so überdreht und du hattest die Action- und Sci-Fi-Elemente in New York und dann kriegst du irgendeine komische Laterne mit einer Sanduhr drin und
Das akzeptieren wir eigentlich nur bei anderen Prinzen aus Persien, weißt du, eine Sanduhr.
Ja, also ich sage sogar, der Prince of Persia-Film, Sands of Time.
Ich mag den.
Ja, obwohl der verschrien ist, der ist definitiv besser als das.
Ja, absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den letztens auf Disney Plus mir nochmal angesehen. Und ich mag den.
Der ist auf Disney Plus?
Der ist auf Disney Plus. Cool. Das ist doch nicht Disney. Ich habe den von einer Woche oder so gesehen. Ich mag den gerne, den Prince of Persia Film. Also ich finde, das ist so ein alter Abenteuerfilm irgendwie. Zumindest in größeren Teilen, wenn sie so die Stadt erobern und so. Klar gibt es dann halt Anleihen aus den Spielen, seine Kletterpassagen und so. Aber trotzdem, ich mag den.
Ja, ich fand den auch schön. Das war das, was du schon sagst. Das ist ein schöner Abenteuerfilm. Aber wir wollen ja einen anderen Film besprechen.
Genau, genau. Du hast aber recht. Wir sind also von der Kindheit her natürlich mit der Zeichentrickserie aus den 80ern aufgewachsen. Mehr noch als mit dem Comic, auf den das Ganze basiert.
Den habe ich bis vor Jahren überhaupt nicht bewusst wahrgenommen.
Nee, ich auch nicht. Ich habe ihn vor Jahren auch tatsächlich mal nachgelesen, den ersten Comic von, ich glaube, 84 oder so. Ist relativ früh gewesen. Und der ist ja nun mal eigentlich deutlich anders als die Serie.
Geringfügig.
Ja, also es ist viel dunkler, viel härter, viel erwachsener.
Die saufen und fluchen.
Ja, also tatsächlich ist der erste Kinofilm hier, über den wir heute reden, tatsächlich noch das eigentlich, was am nächsten dran ist.
Wenn man ihn nicht auf Deutsch guckt.
Wenn man ihn nicht auf Deutsch guckt, das ist ein ganz elementarer Punkt. Ich mach mal vielleicht ein bisschen was ganz grob über die Story von dem Film. Und zwar gibt es halt, es gibt eine Verbrechensserie in New York City. Ich weiß, es wird wahrscheinlich ständig irgendeine Verbrechensserie in New York City geben, aber es verschwinden halt Fernseher von irgendwelchen kleinen Balkons und so weiter. Es ist eine große Diebesserie unterwegs und die Leute verschwinden und man weiß einfach nicht, wer dahinter steckt. Und dann gibt es Gerüchte über einen Food Gang, so eine Art Ninja-Gruppe im Untergrund. Und eine Reporterin, die gute April O'Neil, damals als einzige noch von Judith Hoke gespielt, das einzige Mal, ermittelt dann halt und stößt dann halt wirklich auf diese Ninja-Gruppe und soll gefangen gesetzt werden, wird aber gerettet von einer Gruppe Schildkröten. Mannshohe Schildkröten. Freundet sich mit denen dann an und dann gibt es einen gemeinsamen Kampf quasi gegen diese Untergrund-Ninja-Gruppe, die angeführt wird von Shredder. Von Shredder, der und das ist das Soziologische, glaube ich, an dem Film, die verzweifelte Jugend quasi rekrutiert für seine Food-Gang. Und ihn quasi so eine Art Ziel und eine Art Familie gibt und mit denen dann halt Verbrechen begeht. Dann haben wir auch noch ein bisschen einen Meister Yoda in dem Film, nämlich Splinter, eine große Ratte, die halt die Turtles trainiert hat. Also die Turtles sind ehemalige Schildkröten, Us und dann mutiert und jetzt sind sie quasi, können sie sprechen, sind groß und sind halt im Laufe von ihrer Meisterratte quasi in der Kampf des Ninjitsus ausgebildet worden. Und der Film dreht sich halt um den Kampf gegen Shredder, gegen seine Food Gang und auch ein bisschen um die Akzeptanz und um ihren Platz in der Welt, beziehungsweise in der Untergrundwelt. Mhm. So ganz grob. Ne?
Ich habe gerade ein aktuelles Foto von Judith Hoke aufgemacht. Okay.
Ich auch, das habe ich auch eben. und dann habe ich auch wieder zugemacht. sie hat auch nur in diesem Film wirklich April gespielt. Mhm. Das war schon im zweiten Teil dann eine andere.
Genau. Die ist auch im dritten noch gewesen.
Echt? Ja. Ja gut, das sagt, ach verdammt, echt, das glaube ich nicht, dass sie im dritten
Namen. Doch, ich habe gerade geguckt, als ich das Bild gegoogelt habe, weil ich kein Bild zu Paige Turco hatte, habe ich ihren Namen und Turtles eingegeben. Paige Turco. Im dritten hat sie nur kurze Haare.
Ja, also nee, da haben wir uns eben falsch verstanden. Also Paige Turco, die April O'Neil im zweiten hat sie auch im dritten Teil gespielt. Genau, Judith Hoke hat April hier nur im ersten gespielt, das meinte ich damit
halt. Ja, ich weiß nicht, Judith Hoke war aber für mich auch optisch so gelebte 80er. Mit Neon-Klamotten hätte die eher, das hätte eher gepasst, ich weiß es nicht.
Ja. Also das Legendäre war ja, die Turtles sind ja benannt nach den Malern der Renaissance, wie unter anderem auch unser Raphael hier.
Nein, eigentlich bin ich nach einem kleinen Jungen aus einem Kibbutz benannt und ich schreibe mich auch ganz anders.
Ja, trotzdem, das akzeptiere ich jetzt nicht. Nein, Leonardo, Donatello, Raphael, Michelangelo.
Und trotzdem wird Raphael auch in dem Film im Vergleich zu Maler falsch geschrieben.
Ja, tatsächlich.
Ich habe dir doch letztens diese Nachricht geschrieben, dass mein ganzes Leben eine Lüge ist.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, offensichtlich. Genau. Und sie unterscheiden sich ja in erster Linie ein bisschen am durch. Ja, durch. Also sie haben schon eigene Charaktereigenschaften, ne? Aber farblich unterscheiden sie sich. Ne? So haben wir das früher gelernt. Man kann die Leute, wenn sie schon gleich aussehen, an Farben unterscheiden.
Natürlich. Power Rangers-Prinzip.
Es ist das Power Rangers-Prinzip. Ja, tatsächlich. Und wir haben noch Casey Jones dabei, tatsächlich ein Mann mit einer Eishockeymaske, der, was nach den 80er Jahren mutig gewesen ist, ein Mann mit einer Eishockeymaske in einem Film eine gute Rolle zu geben. Ja.
Er hat so den klassischen Vigilanten gespielt, der selber für Recht und Ordnung in der Nachbarschaft sorgt und dabei so ein bisschen seine Lüste auslebt, muss man sozusagen. Ich glaube, der haut gerne drauf.
Ja, er war halt auch, den hatte ich auch als Spielfigur. Mhm. Mit der Eishockeymaske und dem Eishockeyschläger und so. Und der hat halt immer so einen lockeren Spruch drauf gehabt. Auch den haben wir erst im dritten Teil nochmal wieder gesehen. Und er war schon noch mit das Beste am dritten Teil, ehrlich gesagt. Dass wir Elias Coates, Coteas in der Rolle nochmal wieder gesehen haben. Aber tatsächlich im ersten, da muss ich sagen, fand ich ihn echt sehr, sehr geil. Ja. Und natürlich nicht zu vergessen, jeder Bösewicht, nämlich Shredder, und der sehr, sehr geil aussah in dem Film. Muss ich sagen, hier mit dem klassischen Helm, mit den Schulterpolstern, mit den Stacheln drauf und dem Umhang, der hat natürlich auch einen Gehilfen. Ne? Meister Tatsu. Ne? Super. Total großartig. Was braucht man so als Bösewicht? Man braucht einfach auch einen Gehilfen.
Aber ich sehe auch gerade, der gute Mann hat echt auch ein paar guten Filme mitgespielt. Also der Elias Coteas. Ja. God's Army natürlich liebe ich. Gettica. Wo war es noch? Ich habe es gerade gehabt.
Er ist der bekannteste von dem Cast.
Shutter Island. Ich muss das nochmal gucken, dass ich den. Also man erkennt den jetzt auch ein bisschen schwer wieder, wenn man seinen aktuellen Aussehen.
Ja, es sind aber halt 30 Jahre vergangen, ne?
Das vergisst man, das sind 30 Jahre.
Das ist krass, ne? 30 Jahre, echt. Wahnsinn.
Und der Scheißfilm sieht immer noch besser aus als das Remake.
Ja, definitiv, definitiv. Ja, darüber. Also das Tolle war ja, dass die Turtles in dem Film ja mit Anzügen gemacht wurden. Ne? Nicht irgendwelche Puppen, nicht irgendwelche Computereffekte gab es noch nicht in dem Umfang zu der Zeit. Also so, dass es so machbar gewesen wäre. Und das war auch gut so, weil wir sehen halt vier Schauspieler in quasi Turtle-Kostüm, die da auch zumindest in den ersten beiden Filmen wirklich gut ausgesehen haben. Also wenn ich mir das angesehen habe, was man später in dieser, kennst du noch diese Serie, die sie in den Mitte der 90er gemacht haben, wo es auch diesen weiblichen
Turtle. Ja, du meinst einfach nur The Ninja Turtles.
Alter, war das übel, ne? Die Kostüme, die sahen so billo aus. Na, aber die wir im ersten Teil und im zweiten haben, die gefallen, die sind eigentlich so mit die besten
Kostüme. Aber es gibt noch viel schlimmere Kostüme. Ich habe dir doch vorhin eine Mail geschrieben, dass ich das Turtles-Äquivalent zum Star Wars Holiday Special gefunden habe. We wish you a Turtle Christmas. Ich schieb dir mal kurz einen Link hier rein.
Oh Gott.
Also da singen die Turtles, weil die haben vergessen, meist das Splinter ein Geschenk zu besorgen und
ach doch, das kenne ich, ja.
Und diese
Kostüme
sehen so aus wie so ein creepy Dauergrinsen mit weit aufgerissenen Augen. Die sehen aus wie so ein Psychomörder alle.
Ja, ja, absolut. Alter, nee, doch, das kenne ich tatsächlich. Alter, Wahnsinn. Oh Gott, ja, ja, den packe ich mal in die Shownotes. Alter, guckt euch das an, das ist super. We wish you a Turtle Christmas, Wahnsinn. Obwohl ich ja, die Turtles, du hast es vorhin ja schon erwähnt, mit der Zeichentrickserie der 80er Jahre, ne, sind wir ja sozialisiert, so mit sozialisiert worden halt, ne. Und kennst du noch diesen Anti-Drogen-Film, den es auch als Zeichentrickfilm gegeben hat? Wo
ja.
Eine Zeichen, wo, ne, das ist ja ein, ist glaube ich, es ist Michelangelo, oder? Der Turtle, der dann quasi auch mit seinen Teil der Botschaft bringt, dass man keine Drogen nehmen soll. Und es ist so ein 30-minütiger Kurzfilm, wo so Zeichentrickfiguren quasi einem Kind, das in Versuchung gerät, Drogen zu nehmen, wieder auf den rechten Weg führen. Ne? Die Drogen werden dargestellt durch so einen Geist, ne? Und der ihn immer wieder so verführen will. Und ja, die Turtles gehören mit dazu, zu denen, die halt dafür sorgen, dass der Junge nicht auf die schiefe Bahn gerät. Das, ich sage dir eins, dieser Film hat mich abgehalten, jemals Drogen zu nehmen.
Ja, weil du sonst vier sprechende Schildkröten siehst. Was? Wasserschildkröten.
Ja. Wasserschildkröten.
Wusstest du, dass es von Turtles ein Pen and Paper gab?
Nee, tatsächlich nicht.
1985. Es gab sogar mehrere Erweiterungen.
Okay.
Ich habe so nichts drüber gefunden. Ich habe nur die Erwähnung gefunden, es gibt es. Das hätte ich gerne.
Alter, ja, das wird wieder. Weißt du noch, als wir über Masters of the Universe gesprochen haben und wir danach uns tagelang irgendwelche Bildbände geschickt haben? Oh, die muss ich mir kaufen. Guck mal, das auch. Das wird dann immer am Ende. Hast du? Ach, ich dachte, du hast gesagt, du überlegst es dir.
Das ist ja ein bisschen her.
Ja, das ist anscheinend, hast du es überlegt.
Ja, 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 ich habe auf mein Konto geguckt. Das sieht sehr gut gerade im Moment aus. Nein, ich habe letztens noch mal das angekündigte He-Man-Rollenspiel gesehen. Und da sind leider zwei Schwächen von mir. Ein Rollenspielsammler und He-Man-Fan. Scheiße.
Ja, ja. Dieser ganze Film hat gerade so dieses Intro von dem Film, ne? Ich finde das finde ich auch mit sehr geil. Du siehst halt so eine Sprache, so einen April O'Neil, wie sie halt so ein so eine Art Voice-Over macht, wo sie halt die Nachrichten spricht und sagt, dass es eine Welle der Kriminalität gibt. Und parallel dazu siehst du halt überall, wie irgendwie Arme von der Seite kommen und Fernsehgeräte klauen und Leute Dinge in LKWs einladen und wegfahren. Und dazu siehst du halt dieser ganze Film hat ein sehr düsteres Look and Feel. Gerade im Original, wenn du ihn, da kommen wir noch zu der Synchronisation.
Oh ja.
Im Original hat er wirklich ein sehr düsteres. Du hast wirklich das Gefühl, dass da irgend so eine Gang ist, die du auch nicht richtig greifen kannst und die halt wirklich überall Verbrechen halt begehen. Und dazu ist es irgendwie so Sommer, es ist total heiß, es hat so ein bisschen Hölle-Style, finde ich, oder so Verdammnis halt. Alles so heiß und dann wird ja auch noch das Klimagerät geklaut.
Ja. Ja, aber das ist halt auch nur noch im ersten Film so. Der zweite ist auch komikhafter. Ja. Im ersten Teil nutzen sie jetzt tatsächlich noch ihre Waffen. Also du siehst zwar keine Schnitte oder sowas mit den Schwertern, aber ab dem zweiten ist es ja schon so, ja, die Waffen hängen die ganze Zeit nur an den Gürteln. Und Mikey darf auch mal kurz Nunchakus benutzen im zweiten Teil, aber die sind aus Würstchen.
Ja, tatsächlich, das sieht man auch, sie biegen sich auch so ein bisschen. Ne? Ja, und ich wollte nur nochmal, weil das erste Auftreten der Turtles, das fand ich damals auch schon so großartig, weil du siehst halt, wie April irgendwie angegriffen wird, weil sie ist als Journalist unterwegs, wird dann halt von, überrascht halt die Food Gang, die wollen sie sich vornehmen, dann siehst du, wie das Licht ausgeschossen wird und dann, wie sie als Ninjas quasi, wie du hörst im Dunkeln, hörst du halt Schläge und Tritte und Pipapo und dann liegen die da alle. Nee, da sind es glaube ich noch irgendwelche, das sind noch nicht die Food Gang, das sind noch irgendwelche anderen.
Genau, Kinder. Das sind einfach nur irgendwelche Rowdies.
Genau, und dann siehst du halt, wie April da liegt und eine von Raphael, die, wie heißt das? Cycling, glaube ich, ne? Genau, ja. Die so eine Klinge da findet und dann siehst du halt den Kanaldeckel und dann siehst du, wie er so rausguckt und sagt, ein Hammer! Und dann ist einfach so ein tolle 90er, früh 90er, spät 80er Jahres-Score. Ne, wenn du dann so siehst, wie die Kamera unten am Tunnel an der Decke lang fährt, dazu diese Klänge und dann, wie sie sich gegenseitig halt so ein bisschen feiern und dann der erste Auftritt ist ja, wie du siehst, wie dieser Schatten ins Bild springt, siehst das Turtle-Logo und dann siehst du zum ersten Mal die Turtles. Und ich finde, das ist ein so großartiger Auftritt und erste Einführung dieser Figuren ist fantastisch.
Auf jeden Fall. Nee, also das ist. Wie gesagt, das ist eine ganz andere Tonalität. Du hast zwar auch sehr viele Slapstick- und Comedy-Elemente, allerdings nimmt der Film die Welt noch deutlich ernst. Also die Turtles-Lore und die Charaktere nehmen sich halt nicht so ernst. Aber so an sich die Sache schon. Ich muss sagen, auch für die damalige Zeit, ich fand vor allem, damals fand ich Splinter unglaublich geil umgesetzt.
Ja, stimmt. Stimmt, der sah super aus. Splinter hat ja nun mal was Meister Yoda-haftes, ne? Ja. Aber wie er da auch aussah mit dieser halbmannshohen Ratte und mit dem Kostüm und auch so die Animatronik war halt super. Wie die Gesichtsanimatronik bei den Turtles auch halt. Mhm. Die Bewegen der Münder und so. Es ist halt Animatronik gewesen, aber es sieht halt wirklich gut aus.
Und ich denke mir immer nur, die Leute, die in den Anzügen gesteckt haben und ihre Choreografie machen mussten, erstmal dürften die nicht sehr viel gesehen haben. Und die Dinger dürften auch nicht gerade die bewegungsfreundlichen und die leichtesten gewesen sein. Mhm. Aber.
Und wenn es da wirklich so warm war, also dann muss es die Hölle
sein. Bei Scheinwerfern, ich sag mal, glaube die ganzen Aufnahmen in irgendwelchen schattigen, es sind ja keine richtigen Abwasserkanäle, es werden auch Studiobauten gewesen sein. Aber dadurch, dass da nicht so hart die Scheinwerfer drauf geknallt haben, wird vielleicht das Angenehmste gewesen sein, du hast noch nichts gesehen. Aber ich hab ja hier den Film nebenbei offen und springe manchmal so ein bisschen hin und her. Mhm. Ich habe gerade genau die Szene getroffen, die er danach anschließt. Weil Raphael ist ja ziemlich angepisst, dass er sein Sci verloren hat, ne? Und will sich in der Stadt einen Film angucken. Und wenn er rauskommt, siehst du ja was? Er war in Critters.
Ja, super. Und er dreht sich ja dann so um und du siehst die Silhouette von Critters. Und er sieht wirklich aus wie ein Critters, ne? Irgendwie so ein bisschen, ne? Er hat total Ähnlichkeit mit ihm. Und aber auch, die verkleiden sich ja, wenn sie in die Oberfläche gehen mit diesen Trenchcoats und den Hüten. Aber trotzdem haben sie halt das Gesicht einer großen Schildkröte mit einer Augenmaske.
Und vor allem, du siehst trotzdem diesen riesigen Panzer unter diesem Trenchcoat.
Aber es sieht super aus, oder? Und die haben doch auch diese grünen Füße halt da unten, die unten rausgucken.
Na okay, da guckt wahrscheinlich wirklich kein Schwein drauf, aber...
Ja, das reicht, um rauszugehen. Das ist schon so ein bisschen cheesy. Und bei der Szene mit dem Kino begegnet er ja das erste Mal auch Casey Jones, ne, der irgendwie da so einen Typen, der einen Diebstahl begangen hat, halt ein bisschen aufgemischt hat im Park.
Mit Sportgeräten.
Ja, und da ist der erste Kampf auch mit ihm sehr geil, mit Casey Jones, der dann erst hat noch diesen Eishockey-Schläger und dann hat er noch diese beiden anderen Baseball-Schläger, die er dann so rausholt und so. Das ist schon cool. Und da sieht er ja auch das erste Mal, dass er eine Schildkröte ist.
Ja.
Ja, das ist schon super. Ich fand auch davor immer so ikonisch, das Thema Pizza ist ja wirklich mit dem Film so auch in meiner Sozialisierung sehr auf dem Teller gelandet.
Ja.
Sie warten ja auch irgendwo auf den Pizzalieferanten am Anfang des Films.
Und der steht vor der Adresse dann, so, hier ist keiner.
Hier ist unten. Keiner. Doch, hier unten. Und dann gibt das so durch, muss das so in die Kanalisation durch den Schacht geben und dann kommt das Geld raus. Und dann, hey, das ist zu wenig. 5 Minuten zu spät. Abzug. Das ist großartig, großartig. Ja, aber wir haben ja auch neben der Suche halt von April haben wir auch, lernen wir ja bei den Turtles relativ schnell kennen, dass sie auch so nicht so wissen, wie ihr Platz in der Welt ist. Ne? Dass sie eigentlich nach oben wollen, dass sie sich zeigen wollen und da einfach so dieses, sie gehen ja auch ins Kino, wie wir ja sehen, aber eigentlich so Splinter sie halt immer unter der Erde ein bisschen halten muss und ihnen halt auch sagt, ey, ihr seid jung, wir dürfen ja nicht vergessen, das sind ja
Teenager. Wollte ich gerade sagen. Alter, ne? Da merkt man das Teenager, besonders ne? stark, dass die halt ja. auch sagen, wir wollen ein bisschen in der rebellischen Phase und sie werden immer auf Erwachsen, ihr müsst Ninjas sein, immer im Untergrund ja. und keine Aufmerksamkeit. Und ja, natürlich als Teenager, ey, scheiße, ich kann was Großes, ich rette hier ständig die Leute und ich darf mich nicht zeigen, würde mich auch anpissen.
Absolut, natürlich, absolut. Das ist auch so. Und das, aber das, diese Problematik ist eigentlich nie wieder so richtig rangegangen worden wie hier im ersten Teil. Ne, dass so die Sehnsucht nach da oben halt irgendwie auch bei den Jungs ist.
Naja, im zweiten Teil leben sie ja auch einen Großteil an der Oberfläche schon.
Naja, ja. Aber ich muss auch sagen, ich fand auch damals die Food Gang irgendwie geil gemacht. Da waren es ja noch Menschen. Ich habe gehört, in den aktuellen Inkarnationen sind es ja oft Roboter.
Ja, das sind sie ja, ne? Seit der Zeichentrickserie waren sie auch Roboter.
Ja, ja. Und da gibt es ja eine Szene, wo die gute April in der U-Bahn ist und sie ist so alleine in New York. Ich frage mich, welche Uhrzeit das sein muss, damit man in New York mal alleine auf so einem U-Bahnsteig ist. Ne? Im Hintergrund wurde wahrscheinlich Ghost gedreht. Tritt doch die Dose! Ne? Und dann wird sie halt überfallen von der Food Gang. Und ich fand die damals, also als Kind, ich fand das echt bedrohlich, wie die ausgesehen haben, mit diesen, also wirklich diesen komplett schwarzen Ninja-Anzügen. So haben für mich immer Ninjas ausgesehen. Halt.
Nur, dass sie so aussahen wie Puck die Stubenfliege.
Ja, dieses mit den Augen war so ein bisschen problematisch, ja. ne? Durchaus. Aber trotz alledem, ich fand das auch nicht, das fand ich auch gar nicht so schlimm. Also mit diesen roten Bandanas oben drauf und so, das hatte wirklich was. Und dieser ganze Angriff hat auch, weil die überfallen da nachts im Dunkeln auf dem Bahnsteig eine Frau, die da allein ist. Die versucht sich dann noch kurz mit der Seilklinge zu wehren, hat natürlich keine Chance und dann kommt Raphael und wie immer, ne? Und rettet sie, ne?
Ja, das ist das Schicksal von Menschen mit und Schildkröten mit diesem Namen.
Definitiv, definitiv. Sitzt sie immer noch im Schrank?
Welcher Schrank? Du meinst die Stelle, wo jetzt eine solide Wand ist? Ja.
Oh Mensch, ist das schon wieder. Nein, aber ich fand es auch da toll, da wird es ja mit in den Untergrund genommen und lernt halt so die Jungs kennen, quasi. Also, weil nur, sie ist ja bewusstlos, Raphael nimmt sie dann mit nach Hause und da ist ja die Diskussion, können wir sie behalten?
Ein bisschen creepy eigentlich schon, ne?
Ja, total. Und Splinter ist ja auch davon überhaupt nicht begeistert, weil ihr holt uns einen Menschen hier runter und dann noch einen Journalisten. Da fand ich aber auch immer, und das zeigt so das Look and Feel, wenn dieser Soldat von der Food Gang Raphael dann verfolgt, ne? Der ist ja dann, den siehst du dann immer so halb im Schatten unten in der Kanalisation. Da sah auch die Kanalisation noch ein bisschen aus wie eine Kanalisation in dem Film. Ja, und dann kommt ja Captain Exposition Splinter, der halt so ein bisschen erklärt, wie es dazu kam, ne, mit der Mutation und diese Turtles, und er hat diese Schildkröten irgendwie gefunden und hat sie trainiert, schon als kleine Schildkröten halt. Und da gibt es dann diese, wie heißt das noch, diese Puppenanimatronik, wo du siehst, wie diese kleinen Schildkröten, diese Kicks und Schläge ausgehen. Ja, und dann, und ich habe sie nach den Malern der Renaissance benannt, und das war Michelangelo. Da siehst du den echten Michelangelo, der so, sich so einblendet und sagt, das war ich. Das ist total super. Und sie freuen sich halt relativ schnell mit April halt an und kommen mit ihr auch ja mit nach oben halt, ne? Und besuchen sie da auch in ihrer Wohnung halt, ne? Und leben zum Teil auch ein bisschen in ihrer Wohnung, ne?
Ja, weil sie hat ja Tiefkühlpizza.
Ja, richtig, richtig. Und dann ist ja auch, wir haben ja auch noch den Polizeichef. Glaube ich, ist es? Nee, ist es der Chef von April. Der hat doch einen Sohn.
Genau, der ist auch bei der Food Gang.
Ja, aber der ist auch so einer, der fühlt sich irgendwie von seinem Vater vernachlässigt und dann. Und das ist so der Teil, finde ich, was ich auch sehr stark an dem Film finde, dass man so, dass Shredder quasi einfach die Jugendlichen, so die so ein bisschen keine Eltern oder sich, die unglücklich sind, desorientiert. Ich meine, versuch mal einen nicht desorientierten Jugendlichen zu finden, ne? So rekrutiert. Und denen quasi so eine Art Gemeinschaftsgefühl, ein Wir-Gefühl und einen gemeinsamen schwarzen Anzug.
Und vor allem ein Machtgefühl, weil wie oft ist es ja. So in dem Alter, denkst du immer, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, das glaubten wir damals alle und wir beide hatten auch recht. Aber du fühlst dich immer so unverstanden und du kannst nichts tun, du hast keine Macht, du musst dich immer trotzdem, obwohl du doch schon so schlau bist, musst du dich den Erwachsenen unterordnen. Ja. Und du willst dich ja auch bewusst von deinen Eltern absetzen. Und dann ist man für sowas wahrscheinlich auch immer leichte Beute. Deswegen cashen sich ja auch ganz gerne Sekten, die jungen Leute.
Ja, es ist ja genau dasselbe Prinzip, ne? Wir sehen das ja auch bei Shredders erstem Auftritt in dem Film. Wenn die ganzen Jugendlichen, also diese Jugendlichen haben dann quasi, es gibt dann so eine Art Entertainment Center, nenne ich das jetzt mal. Weißt du, so ein Altbau, in dem die alle sind, in dem die zocken, Skateboard fahren, Musik hören. Also all das, was wir heute noch gerne machen würden, wenn wir nicht Angst hätten, uns dabei zu verletzen.
Und wenn du so ein Skateboard tragen würde.
Wenn man ein Skateboard tragen würde, das stimmt. Oh, ich habe mir Tony Hawk Pro Skateboard, das Remake.
Hier. Gestern Abend vorgestellt.
Ich habe das gestern erst mitgekriegt, dass es ein Remake von den ersten beiden gibt. Und da dachte ich mir so, Alter, wieso weiß ich das nicht, dass von Pro Skater 1 und 2 ein HD-Remake kommt. Auch die Mucke ist nochmal neu abgemischt. Habe ich gestern sofort vorbestellt. Mhm. Das ist erschreckend, oder? So ein bisschen.
Ich habe das damals auch zu Tode gezockt.
Ah, nee, aber ich habe da voll Bock drauf, tatsächlich.
Ernsthaft. Ja, pass auf, wenn wir das dann beide ein paar Wochen gezockt haben, laufen wir auch beide mit einem Cappy und einem Board unter den Arm durch die Gegend und sprechen die coolen Kids an.
Es wäre so.
Und dann kommen wir in den Knast.
Ja, wahrscheinlich relativ schnell. Weil ich habe uns extra einen kleinen Wagen besorgt, so einen kleinen Kastenwagen, mit dem wir rumfahren können. Und dann überzeugen wir die Schüler von unserer Coolness. Ne? Und Schüler mögen ja Süßigkeiten. Ne? Oder? Also natürlich. Können wir sie doch. Raphael hat die ganze Nacht gebacken, der hat noch eine Mehlnase. Das werden wir so bei der Verhaftung dann versuchen zu machen.
Aber was ist denn mit Gregors Spritzgebäck?
Ich hoffe, ich kann ja nur
einfach. Er hat die ganze Nacht gespritzt für euch.
Ich hoffe einfach nur, dass die Polizei mir zuerst den Deal anbietet. Geben Sie mir ein weißes Blatt, ich unterschreibe Ihnen das und Sie schreiben einfach drüber, was Sie über den Typen. Brauchen Sie noch eine Aussage gegen jemand anderen? Ja, aber es ist da halt so ein Entertainment Center. Man hat da wirklich Bock, sofort abzuhängen, weil du hast dann Spieleautomaten, Konsolen und vor allen Dingen auch diese, ich bin immer von dieser Skateboard-Halfpipe total fasziniert. Ne? Und dann gibt es dann so einen Gong und dann werden die alle zusammengerufen, dann stehen die Jugendlichen in der Lagerhalle quasi die Reihe hoch auf mehreren Ebenen und dann kommt dieser lange Auftritt von Shredder, ne, der so Darth Vader-mäßig und das ist offensichtlich, ne, so eingeführt wird, wie er dann so sein langer Schatten wird erstmal über den Raum geworfen, dann kommt er rein, dann wird von Meister Tatsu wird dann sein Umhang so ein bisschen gerafft und dass so seine Schulterklingen quasi freigemacht werden und er hält dann quasi erstmal so eine Art Rede in Deutsch mit einer richtig geilen Stimme. Im Original auch. Genau. Und dann das, ne, ihr wart verloren und so. Und jetzt habt ihr ein Zuhause, eine Familie gefunden im Foot Clan. Das ist toll. Das finde ich super. Das ist auch so clever, auf die Art, so seine Leute zu rekrutieren.
Ja, ich sag mal, der Film ist so vielen Punkten so hart überzogen, aber es nimmt sich irgendwo noch ernst. Also so. Man kann immer noch denken, okay, das sind total freakige Leute, die sind schon ein bisschen durch, aber ich kauf's.
Ja, total. Und es macht auch Sinn, das so zu tun. Und dann erklärt man auch, wo Rokusaki, wie wir später erfahren, Meister Shredder, so viele Leute her hat.
Ja.
Ne? Und dass die dann trainiert wurden. Du siehst ja auch, wie die da trainieren und wie sie da so die Fähigkeiten halt zusammenbekommen. Aber eigentlich hat er sich eine Armee von Dieben geschaffen.
Ja, und im Prinzip. Und der Vorteil ist ja auch, du kriegst ja auch nur mit, es ist ja nicht nur der Sohn von diesem Pressetyp. Ich sage gerade mal bei so erfolgreichen Managern oder sonst was, die ihre Kinder nicht oft sehen, dann werden die wahrscheinlich oft frustriert sein. Und so hast du nicht nur viele, quasi Anführungsstrichen Soldaten, sondern du hast auch noch Leute mit Kontakten, die viele Sachen mitkriegen. Ja. Der hat überall sein kleines Netz von seinen Informanten, weil die von ihren Eltern wahrscheinlich trotzdem mal was mitkriegen. Oder da stibitzen und spionieren. Also eigentlich eine sauschlaue Nummer.
Es ist sauschlau. Wie gesagt, du hast überall deine Informanten. Wer verdächtigt schon Kinder und Jugendliche im Prinzip, ne? Jugendliche wahrscheinlich mehr, ne? Und du hast eine Armee im Prinzip, wie so eine Art Underground-Armee, die überall in den Familien sitzt. Eigentlich ist das wirklich, ist total perfide. Ne? Also heute hätte der eine Telegram-Gruppe.
Ja.
Weißt du? Meister Shredder hat uns geschrieben, steht wieder vorm Reichstag seit 2 Wochen. Und sagen, kommt in die, das möchte ich gerne machen. Kommt in meine Food Gang. Ich baue mir einen eigenen Food Clan auf. Bringt die Botschaft von diesem Podcast in die Welt.
Ich stelle mir gerade vor, wie du mit Badeshorts Schlappen.
Und Tony Hawk schon.
Und dieser Maske mit den großen Puck-Augen da stehst und vom Bundestag aufrufst, zu rebellieren.
Ja, super. Und du bist mein Meister Tatsu. Du kommst immer, komm doch runter. Komm doch bitte wieder runter von der Bühne. Ja, auf jeden Fall über diesen Sohn von dem Chef von April erfahren sie ja auch von den Turtles und dass die, also sie sind ja auch angegriffen worden und dann gibt es ja das erste Aufeinandertreffen quasi, also den ersten Kampf gegen die Turtles, weil sie finden sie ja bei April und unter anderem Raphael auf dem Dach. Raphael ist ja der unzufriedene Rebell im Prinzip, ne? Das ist, so ist er ja charakterisiert.
Leonardo
ist der Leonardo ist der Anführer, der also zumindest versucht, in diese Rolle des Anführers, des coolen Strategen reinzukommen. Raphael ist so der Rebell, Michelangelo ist so der wie ich, der Klassenclown. Ne? Klassenclown ist anwesend. Ne? Und Donatello ist so der Wissenschaftsguy im Prinzip. Ne? Und dann hat Raphael ja zwischendurch sich mit den Jungs gebieft, weil er ja irgendwie, ne, möchte halt raus und mehr und das Leben und pipapo. Und er macht ja auf dem Dach dann da so seine Kicks und so. Und dann wird er ja von der Food Gang überfallen. Kämpft mit denen und wird dann durch die Scheibe nach innen geworfen und dann gibt's halt eine Kampfszene mit allen Turtles.
Aber
die Szene oben, wo er zusammengehauen wird, die habe ich voll
beobachtet. Ja, aber du hast noch was vergessen. Er wird von Casey beobachtet dabei.
Er wird von Casey beobachtet, stimmt. Genau. Vom Nachbardach,
genau.
Aber diesen Moment, wo er da oben mit der Food Gang kämpft, alleine, und dann ist er aber wirklich von denen kriegt und die ihn wirklich übel zusammenschlagen und ihn am Ende durch dieses Oberlicht in den Raum reinwerfen, das zeigt schon, dass der Film, also wir müssen mal zur deutschen Synchro kommen.
Ja.
Ne? Die deutsche Synchro, im Original ist der Film wirklich deutlich düsterer und dunkler.
Was vor allem daran liegt, dass sie nicht irgendwelche Boing, Comic-Geräusche drin haben. Aber ich möchte noch eine Sache auf dem Dach sagen. Die 90er waren einfach noch eine geile Zeit, wo man bedeutungsschwangere Aktionen immer auf dem Dach stattfanden.
Ja.
Ich wage jetzt mal in den Raum zu stellen, Turtles haben das begründet, dass später Angel bedeutungsschwanger mit wehenden Rockschößen auf dem Dach stehen konnte.
Das habe ich auch gedacht, aber ich glaube, das ist angelehnt an Batman, der das auch schon lange davor schon gemacht hat in den Comics.
Da gab es aber schon Crossover, ja. Der hat sich bestimmt von den Turtles abgeguckt.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, also die deutsche Synchro ist halt eine Verniedlichung. Ne? Die Sprüche sind eine Ecke quatschiger noch. Ecke, also noch ist jetzt nicht reiner Brandschnoddersprache, aber sie sind schon noch bewusst witziger und dadurch, dass sie die Schlaggeräusche mit so Piung, Bum, also so wirklich in so funny Effekten gemacht haben, die man auch immer im Ohr hat, wenn man diesen Film hört, ist eine Menge ist dadurch eine Menge witziger geworden. Man hat quasi versucht, mit der Synchronisation das Ganze mehr in den Stil der Zeichentrickserie.
Was ja auch daran liegt, in Deutschland kannte zu dem Zeitpunkt fast kein Schwein die Comics.
Genau, richtig. Und das war auch die richtige Entscheidung aus kommerziellen Gründen mit Sicherheit. Aber der Film ist ja mittlerweile auch aufgetaucht in der längeren Version. Also in Deutschland sind ja einige Sachen
geschnitten
gewesen. Ja, genau. Und da sind diese Szenen unsynchronisiert. Also er ist so komplett jetzt verfügbar und die Szenen sind einfach auch unsynchronisiert, die vorher nicht drin gewesen sind. Und da hörst du halt einfach, du kriegst quasi so ein Soundbild gegenübergeschnitten, wo du sagst, dass sie in Wirklichkeit waren es wirklich einfach Schläge und Tritte und da war nicht ganz so viel Humor.
Ja, aber ich muss auch sagen, das, was sie geschnitten haben, es wurde sogar geschnitten, dass Casey April massiert und sie sich dabei näher kommen. Da dachte ich mir so,
ja.
What the fuck?
Warum? Ja, weil es wirklich, das ist die 12er oder 6er Freigabe.
Ne? Oh mein Gott, er hat sie massiert.
Ja, richtig, richtig. Ansonsten waren es ja überwiegend ja, also Gewalt und ja, Gewaltszenen, die waren so ein bisschen.
Oder das Ende, halt, ne? Wo Shredder runterfällt.
Oh ja, das Ende, richtig. Beim Endkampf, ist auch auf dem Dach übrigens. Ja, ne?
Alles Gute. Ne?
Wie alles Gute, ja, wie alles Gute auf dem Dach. Beim Endkampf sieht man es, wird sein Überschlag quasi, Splinter mischt sich ja ein, weil die Turtles ihn halt nicht schaffen und dann kommt Splinter, der zwischendurch ja gefangen gewesen ist und gefoltert wurde, aber auch das ist schon krass gewesen. Ne? Also der Film ist eigentlich, wenn man ihn sich genau ansieht, wirklich härter, als man so denkt, wenn man an so Turtles denkt.
Ja.
Also wie gesagt, der erste.
Vor allem halt, im Endeffekt ist ja das, was mit Shredder passiert, okay, er hat zwar provoziert, aber im Endeffekt ist das Mord. Weil
es ist nicht totaler Blödsinn, er rennt doch mit.
Nein, nein, es ist doch so, Shredder hält sich noch irgendwie an der Waffe oder sowas fest. Und einer der Turtles will ihn hochziehen. Shredder wirft dann aber einen Dolch auf ihn und deswegen lässt er los.
War das so?
Ja.
Er hängt an der Stange und Meister Splinter hält diese Stange. Ich habe gerade die Szene aufgerufen. Stimmt, du hast recht. Ja, genau. Er wirft mit. Das hatte ich auch, siehst du, weil diese Szene nicht drin ist. Und Er lässt los, weil er mit das Messer fängt, was aber schon neben ihm eigentlich vorbei fliegt. Ja.
Also das war Splinter nicht ein Turtle, stimmt. Ich hab's auch gerade.
Genau, Splinter ist das, genau, ja. Und da sieht man auch Shredder mal ohne Maske. Ne? Weil in der Version, die wir kannten, hast du nur gesehen, dass er auf Splinter zugerannt ist mit diesem Stock und er ihn über das Dach wirft, aber dass er dann da noch hängt und, ne, und er ihn dann fallen lässt quasi, weil er das Messer abfängt, das sieht man nicht. Also da in der anderen Version, die wir kennen, normalerweise kennen, fällt er runter und ist dann halt in dieser Müllpresse. Die dann auch, und das ist der Mord, du hast recht, Casey Jones schmeißt sie an, ne?
Mhm.
Er landet ja in dieser Müllpresse und dann geht Casey Jones da lang und legt den Hebel um. Und er tötet ihn dadurch im Prinzip. Eigentlich, also normalerweise.
Ja, wir wissen ja, was später passiert. Aber das hat ja auch gute Tradition, weil in den Comics ist Shredder auch im ersten Band gestorben.
Ja.
Und kam irgendwie wieder.
Ja.
Also
ja.
Von daher. Danach haben wir dann wenigstens Mutanten-Shredder.
Danach haben wir Super-Shredder. Ja, am Ende vom zweiten Teil auf jeden Fall. Ja, aber auch so dieses Ganze, wenn sie dann das erste Mal, nachdem sie mit dem Footgang sich geprügelt haben und dann aus dem brennenden Haus fliehen, wo eigentlich das Haus von April quasi verbrennt und die einfach durch so einen Fluchttunnel mit Casey dann abhauen und so und dann auf dieser Farm sind und so und sich da selber finden müssen, weißt du, so diese Rocky 3-Szenen haben, weißt du, wo sie wieder zu sich kommen müssen und sich auf ihre Stärken besinnen, weil Splinter ist ja mittlerweile irgendwie entführt worden.
Und das ist ja wohl die Über-Yoda-Szene, wo er ihnen als Geist erscheint.
Ja. Da weiß ich noch, dass ich das als Kind total cheesy schon fand. Dass er da wirklich, also Splinter ist ja nicht tot, sondern er ist einfach gefangen genommen worden und die sitzen dann da irgendwie am Lagerfeuer und versuchen irgendwie so über Meditation Splinter zu erreichen und dann erscheint Splinter Yoda-mäßig über dem Lagerfeuer.
Weil hier sind sie erwachsen geworden.
Ja, das ist tatsächlich wirklich ein bisschen
cheesy. Ja, also als ich das später nochmal geguckt habe, hatte ich mal im Kopf: Luke, es ist eine Falle.
Ich glaube, es wäre irgendwie besser gewesen, wenn man nur seine Stimme gehört hätte. Ja. Dass sie ihn aber als so eine Art Hologramm, als so ein Machtgeist, oder? Eigentlich ist er ein
Machtgeist. Ja, oder wenn einer der Turtles noch den Spruch gebracht hätte, das hat ja was von Star Wars, irgendwas in der Richtung.
Ja, dass es noch mehr Meta ist.
Ja, man auch ganz bewusst sagt. Also das hätte auch zu den Charakteren gepasst, von daher.
Ja, ich weiß noch, dass ich damals diese Zeichnung toll fand, die April gemacht hat. Die hat ja die Turtles irgendwie dann so gezeichnet. Mhm. Da siehst du so wie Splinter bei, also Raphael hat ja in der Schlägerei richtig einen abgekriegt. Also das haben wir da auch mal gesehen, der ist richtig verletzt und ist dann ja auch quasi im Koma irgendwie so oder schläft halt lange.
Bewusstlos auf jeden Fall, ja.
Bewusstlos, ja, und dann bewacht Leonardo ihn und dann wird er so gezeichnet, wie er da auf dem Stuhl an der Tür sitzt und auf ihn aufpasst, während er schläft. Wie ich immer, wenn du
schläfst. Oh, deswegen. Weil letztens hat jemand meine Kekse weggefressen.
Ja, das war ich. Nee. Ich musste mal sagen, Raphael, gute Nacht.
Wenn du flüsterst, versteht man das hier nicht.
Ja, so. Raphael, gute Nacht.
Gute Nacht. Ah. Ja, aber ja. Das ist, was du ansprichst. Das finde ich sind ganz schöne Sequenzen, weil es wird bei allen Charakteren gezeigt, wie sie damit umgehen. Leonardo hat halt die übermäßigen Schuldgefühle. Donatello lenkt sich ab, indem er
Auto repariert.
Genau, jeder sucht sich irgendwas, damit er damit klarkommt, dass er den Kopf frei kriegt. Und das fand ich auch eigentlich, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, für so einen Kinderfilm, eigentlich cool.
Ja, total. Ich fand's auch immer super, dass Raphael, er ist doch in der Badewanne, ja, oder? Also, die machen doch auch Wasser so über ihn drüber, um ihn irgendwie so, und er wird dann so besprenkelt quasi, ne? Und dann kommt er ja zu sich und so und beschwert sich, fängt sofort an, sich zu beschweren.
Hätte ich auch getan.
Ja, es ist super. Aber wie auch Leonardo sich freut, weil Leonardo hat ja immer so diesen Zweifel an sich, dass er der Anführerrolle nicht gerecht wird. Ne, und er gibt sich ja auch wirklich die Schuld, du hast es vorhin angesprochen, mit diesem Streit mit Raphael, ne, dass er da so ein bisschen mit dran schuld ist, weil die beiden haben sich ja hauptsächlich gestritten. Ne, die sind halt auch die größeren Kontrahenten, der Rest sind die beiden anderen, Michelangelo und Donatello sind da ja eher so die beruhigenden Pole halt. Ne?
Ja, die sind eher, ja, die halten sich bei den Geschichten raus.
Erinnerst du dich noch an diese Casey Jones schneidet sein Essen auf dieser Farm mit seinem Schwert? Nee, mit Leonardos Schwert.
Das hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf, nein.
Das fand ich so super. Du siehst, wie er macht dann Essen, das ist total gesund alles, irgendwie Äpfel, Mohrrüben und so. Und du siehst dann, wie er mit Leonardos Schwert die Mohrrüben schneidet. Das ist super. Und ja, Macht, genau. Und dann sind wir ja irgendwann auch, wenn wir uns schon so Richtung Endkampf bewegen, erfährt ja Shredder irgendwann, dass mittlerweile haben sie ja auch den Sohn, wie war denn das nochmal, der Sohn von diesem Chefredakteur, der freundet sich ja dann irgendwann mit denen an, ne? Nachdem er gesehen hat, was sie unter anderem mit Raphael gemacht haben. Ne? Also er hat ja dann so ein Gewissen entwickelt. Und darüber kommt er an eine der Zeichnungen, die April gemacht hat. Und darüber wiederum kommt Shredder darauf, dass die Turtles wieder da sind.
Ne? Mhm.
Und daraufhin, das ist auch so, das fand ich auch total bedrohlich immer, oder finde das, wenn Shredder auf diesen, auf den Jugendlichen da trifft und ihn fragt, was ist, und er so, ist nichts, und er dann so mit seiner Hand, mit der Klinge, er hat ja diese Klingen an den Händen, dann so an ihm runterfährt und so, und dann auf die Zeichnung, und dann mit der Hand in diese Tasche greift, wo die Zeichnung drin
könnte
ist.
Könnte man bis dahin auch ein bisschen anders verstehen.
Ja, und dann aber, so habe ich es nicht gesehen, weil ich ein unschuldiges Kind gewesen bin.
Jetzt bist du ein verdorbener Erwachsener.
Ja, das stimmt allerdings. Naja, und dann holt er diese Zeichnung raus, und ich glaube, es ist die Zeichnung, wie Leonardo auf dem Stuhl sitzt und Raphael bewacht.
Mhm.
Ne? Und dadurch weiß er, sie sind wieder da. Und da kommt eine Szene, über die ich irgendwie immer witzig finde, wenn die ganze Food Gang in die Kanalisation springt. Wenn die, weißt du, schön die Kanaltunnel auf. In Deutsch hast du auch da diese cartoonhaften Soundeffekte, wenn sie runterspringen. Weißt du, die schaffen es ja, die Klingen gehen ja durch diese Gullideckel in die Kanalisation und einige sogar durch diese Bordsteinlöcher, weißt du, wo es normalerweise durchkommt.
Ja.
Weißt du, da habe ich immer gedacht, wie kann man so dünn sein, da durchzupassen?
Frage ich mich heute noch.
Das ist, wir würden wahrscheinlich, also ich würde sagen, ich warte hier oben, bis ihr zurückkommt.
Ja, ich sag mal, das liegt ja auch nur daran, dass wir beide es gesehen haben als Kinder und nicht durch den Schlitz gezogen werden wollten.
Das wäre ein geiler Soundeffekt, wenn du siehst, wie die ganze Food Gang da unten reingeht und dann hörst du nur es lachen. Was wollt ihr? Ihr seht ja aus wie Punkt die Stubenfliege. Nein, und da überfallen sie ja die Turtles in ihrem Quartier. Das wird dann schnell mal von ein bisschen Nebel vernebelt und die Food Gang kriegt mal ordentlich ein auf die Mütze und dann prügeln sie sich ja quasi durch die Stadt. Ne, was dann halt in dem Endkampf auf dem Dach mit Shredder gipfelt, den ich auch total toll finde, weil sie am Anfang total arrogant sind, alle einzeln irgendwie angreifen, jeder mit seiner speziellen Waffe und dann immer sofort relativ billig auf die Fresse kriegen, was sie ja sonst nie kriegen in dem Film, ne, weil Shredder ihnen durchaus überlegen ist. Ach ja, wir haben ja auch noch was, wir haben ja vorhin über diese Entstehungsgeschichte der Turtles
geredet.
Und da, und die ist ja noch krasser eigentlich, was Splinter angeht, mit Shredder.
Ja, stimmt.
Diesen Bezug. Und da gibt es ja so, dass Splinter war die Hausratte.
Von dem...
Er ist, genau, das ist der Unterschied zu den Comics. In den Comics ist doch so...
Nee, im Comics ist ja das auch in der Zeichentrickserie. Serie, ne? Da ist er ein mutierter Mensch. Und im Comic und im Film ist es so, dass dieser Mensch... quasi jetzt aus Japan flüchten musste wegen diesem Typen.
Weil der war sein Schüler irgendwie.
Ja, oder ein Rival, also in späteren Comics und zwar, genau. Das ist so, dass die beide um die gleiche Frau geworben haben. Jedenfalls sein Rival.
Das war im Film auch so, glaube ich.
Sein Rivale. Und ja, er hat sich dann halt da unten versteckt in der Kanalisation. Warum auch überhaupt? Keine Ahnung. Ich sag mal, auch der Look passt zu der Zeit überhaupt nicht. Und seine Hausratte war Splinter. Und diese Ratte hat mittrainiert. Wo ich gesagt habe, okay, also jetzt verliert's mich so ein bisschen.
Ja, aber nee, da war es tatsächlich so, es ging um die Liebe einer Frau, die er gebuhlt hat mit seinem, ne, mit Oroku Saki, der Shredder wurde ja später. Und dann musste er aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, das war irgendwie ein Verrat oder so, ist er halt nach Amerika mit dieser Frau. Und dann gibt es ja diese Szenen, diese Traumsequenzen, werden ja, das ist sehr geil gemacht, werden ja überwiegend im Dunkeln gezeigt. Also damit man kein ganzes Set hat, sondern du siehst nur die handelnden Figuren vom schwarzen Hintergrund. Und da siehst du irgendwann eine Szene, wo sie, seine Frau, mit der er nach Amerika flüchtete, tot auf dem Boden liegt. Er kommt gerade rein, offensichtlich von der Arbeit, weil er hat einen Bauarbeiterhelm auf. Und dann taucht Oroku Saki auf, die beiden kämpfen. Und dabei stirbt sein Meister. Und dabei entkommt Splinter aus seinem Käfig, greift noch Oroku Saki an, da war er ja noch diese kleine Ratte, aber wird verletzt, dann wird ihm das Ohr abgehauen, am
und
Ohr
ein Finger.
Was und, und einen Finger, genau, und er kann aber trotzdem noch entkommen. Schredder ist halt dem gezeichnet, was wir auch am Ende des Films sehen, mit den Kratzern im Gesicht. Deshalb die Maske, so
er
war
ist
das.
Gezeichnet.
Genau. Er ist gezeichnet, genau. Genau, und dadurch entkommt dann gibt es diese ganz traumatische Szene, wo diese kleine Ratte bei seinem toten Meister quasi dann da sitzt und ganz traurig so nach unten guckt, wie er da so liegt. Aber später kommt das dann erst mit der Mutation halt, ne? Und da ist er wirklich noch eine Ratte. Aber ich muss sagen, diese Szene, wo sein Meister im Hintergrund trainiert hat und er vorne diese Puppe, diese Kicks in ihrem, der sitzt auch in einem Vogelkäfig vor allen Dingen.
Ja,
irgendwie so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, das ist mal ein harter Hintergrund irgendwie, oder?
Ja,
aber
wie gesagt, der ist so vielen Punkten sowas von sehr zusammengetüdelt, wo ich gesagt habe, so, wenn ihr schon ändert, ey, ganz ehrlich, dass der Typ da in so einem alten, in solchen altertümlichen Klamotten eines Shoguns und so weiter da rumläuft, das ist, in der Kanalisation. Also, wenn ich mich schon in der Kanalisation verstecke, doch nicht in so was Teurem und so auffällig vor allem, ich will ja untertauchen. Ich meine, da ist er im Blaumann und mit dem Helm rumgelaufen und in Amerika plötzlich, ich muss einem Klischee entsprechen.
Mit dem Helm, das war ja sein Meister, das war ja nicht Orokosaki.
Ach so.
Wie hieß er denn? Das war ja Orokosaki, warte, ich...
Ja, aber auf jeden Fall...
Shredder ist Orokosaki und...
auf jeden Fall ordnet genau. Das die Zeit ja. ein. Und,
ja,
also,
ja.
Sonst könnte man ja denken, vielleicht, okay, vielleicht ist ja Splinter so und so alt, aber nein, es passt alles hinten und vorne nicht. Aber das liegt auch daran, dass dieser Hintergrund nie ernst gemeint war. Die Autoren damals der Comics, die haben ja nie gedacht, dass sie mehr als eine Ausgabe schaffen. Deswegen stirbt jetzt Shredder auch gleich am Anfang.
Also ja, tatsächlich, aber das ist...
ich meine, auch dieser ganze Foot-Clan ist eine Anspielung auf Marvel.
Ja. Aber es ist trotzdem, also es ist schon wirklich inszenatorisch, war das beeindruckend.
Das auf jeden
also,
Fall,
wie
ja.
Das jetzt ist, aber ich weiß noch, wie ich das damals gesehen habe und auch jetzt finde ich es auch clever, dass sie diese Szenen so im Dunkeln gedreht haben, was offensichtlich wahrscheinlich aus Geldgründen war, damit sie keine Kulissen für so eine einmalige Szene bauen mussten, aber es hatte halt auch so einen Effekt von Traum und Rückblende halt. Ne? Also meine Rückblenden werden auch immer mit so schwarzem Hintergrund erzählt.
Ja, weil deine Rückblenden meistens brauchst, wenn du besoffen warst.
Ja, das stimmt. Aber ich frage mich, ich fände es auch super, wenn du nach Hause kommst, dass du so einen Bauarbeiterhelm absetzt. Damit es symbolisiert, du kommst gerade von der Arbeit.
Ja. Du, ich muss dir mal ein Video zeigen.
Ach ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Was für ein Video du meinst. Ja, das habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo gespeichert.
Zum Glück findet man es nur, wenn man den Link hat. Es ist nicht in der YouTube-Suche, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Ach, so schlimm ist das nicht. Alles gut. Bei dem Endkampf wird ja dann irgendwann Splinter noch hingebracht. Der ist ja mittlerweile befreit worden von Casey dem Jungen halt. Dem, wie heißt er denn? Ich sage hier immer der Junge. Der hat doch auch einen Namen. Der heißt doch...
Junge
heißt
Nummer 3.
Pennington. Naja, auf jeden Fall greift dann Splinter ins Geschehen ein, weil seine Jungs es halt auch nicht schaffen, Shredder zu besiegen, weil er ist halt ein Meister, ne? Sie kämpfen dann irgendwann auch zusammen, was so ein bisschen die Lösung ist, weil bei Turtles ist es ja auch so, es wird uns ja häufig gesagt, einzeln kann man es nicht schaffen, aber als Team.
Ja, aber das ist ja auch immer die Frage. Wieso greift immer alle, okay, es geht bei einem Faustkampf, ab einer gewissen Menge wird's einfach zu viel. Du kannst nicht mit allen auf einen draufhauen, da gibt's nur Chaos. Mhm. Aber dass nicht mal einer sagt, ich halte ihn fest oder zwei, ich halte ihn fest und du schlägst drauf ein.
Ja.
Ich meine, die haben wenigstens irgendwann gerallt, alleine, wir sind viel mehr, wieso attackieren wir ihn nicht zusammen?
Ja.
Das ist doch immer wenigstens das, was wir uns bei jedem scheiß Prügelfilm fragen.
Ja, das ist tatsächlich so. Mit dem, das ist so wie bei, weißt du, das ist wie bei den alten Assassin's Creed Spielen. Da hat auch der Gegner gewartet, bis der erste fertig war. Da haben die auch nicht zusammen angegriffen, sondern
die haben,
durftest immer einen nach dem anderen machen.
Das spielt hier auch bei den alten in Italien. Die haben alle Bud Spencer gesehen. Und du weißt so, was passiert, wenn alle sich darauf den Gegner auf den einen stürzen. Dann gibt's die Bud Spencer Explosion.
Ja, definitiv. Das ist auch ein super Name, die Bud Spencer-Explosion. Ja, das ist auch so. Also, du hast schon recht, warum denn nicht? Aber das wäre ja wahrscheinlich kein ehrenhafter Kampfstil.
Weißt die du? Ehrenhaften
Ninjas. Also, mir wäre das egal. Ich hätte ihn mit drei Mann und
du hättest ihn aus der Entfernung mit dem Sniper erschossen.
Ich hätte gesagt, ich zahle 50 Euro für jemanden, der stärker ist als er. Ja, aber dann ist dieser Endkampf halt mit Splinter und da nimmt Shredder halt auch die Maske ab, das Gesichtsteil in der Originalfassung halt, und man sieht dann halt, dass er diese Kratzer halt hat und dass er dann halt diese Verbindung dazu ist. Ja, jetzt wo du das erwähnt hast, das ist mir noch nie, dass Casey Jones eigentlich Shredder tötet. Zumindest wird es ja so angedeutet, ne? Das ist schon heftig, ne?
Mit dem Spruch noch.
Mit dem Spruch, genau. Und ich fand es dann immer schön, dass du siehst, als Shredder dann vermeintlich tot ist, dass du im Hintergrund siehst, wie seine Footgang, wie die Leute verhaftet werden. Die gehen dann so mit Handschellen weg, also so, weißt du. Und schön hier mit dem Footgang-Kostüm noch. Super. Und Danny und sein Vater bekommen wieder ein besseres Verhältnis zueinander.
Für fünf Minuten. Und danach, kriegt Minuten. Danny Hausarrest und wird auf eine Militärakademie geschickt.
Kawabanga, oder?
Genau.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Ende, wo die auf dem Dach dann dieses High Five machen, ne? Und dann Go Ninja, Go Ninja, Go quasi halt, ne? Und ja, aber ganz ehrlich, ich finde, der erste Film hat tatsächlich unfassbar viel Charme und ich würde mir den, glaube ich, auch nochmal im Original wirklich mal ansehen, also wirklich, weil ich das komplett mal aufsaugen möchte, wie so dieses Feeling ist, was man sonst nur aus den Szenen kennt, wo diese comichaften Cartoons nicht dabei sind, also diese Soundeffekte, weil ich glaube, dass der Film wirklich einen ganz anderen Stil noch dazu hat, einen ganz anderen Style.
Ich habe jetzt mal eine Frage an dich, welche war deine Lieblings-April?
Von denen im Fern...
Egal welche Inkarnation.
Wie hieß sie denn aus Transformers?
Megan Fox oder was?
Megan Fox, ja, optisch Megan Fox.
Also sie ist zwar nicht real, aber die aus der alten Zeichentrickserie.
Ja, die aus der alten
Serie. Also bei Megan Fox sehe ich einfach immer nur die ganze Kunst.
Ja, und Megan Fox halt.
Und ich sehe immer ihren komischen Daumen.
Ja, aber die alte April aus der Zeichentrickserie mit dem Original nur gelben Dress.
Ja, ne? Also schon, ja, die ist total übersexualisiert, aber seien wir so, ich hab damals als Kind noch nicht verstanden, warum ich scharf auf sie war. Aber heutzutage weiß ich's und ich kann gut damit leben.
Ich finde es auch geil, dass die Turtles sind ja auch von anderen Leuten gesprochen worden als gespielt. Gespielt wurden sie ja so von Stunt-Leuten logischerweise halt, ne? Zum Beispiel, ich lese hier gerade, Corey Feldman hat Donatello gesprochen beispielsweise.
Ja, überleg doch mal, wenn bei Episode 1 Ray Park selber gesprochen hätte. Ja. Oder wir erinnern, nur weil er das kämpfen kann und eine tolle Präsenz hat, hat er nicht eine tolle Stimme. Und das Wichtigste, das beste Argument in dieser Hinsicht ist Darth Vader. Weil wir erinnern uns an die sehr schottisch geprägte Originalstimme des Schauspielers. Und wenn du das einfach mal die Szenen mit seiner Stimme hörst, wie er das so redet.
Ja, das stimmt schon.
Das nimmt einiges an der Bedrohung von Darth Vader.
Ja, definitiv. Ich habe tatsächlich bei Turtles eine ähnliche Situation wie bei Ghostbusters bei mir. Ich habe früher immer den zweiten Teil besser als den ersten gefunden, ne, weil ich mag auch den zweiten Turtles-Teil, wie bei Ghostbusters, also das Geheimnis des U's mag ich auch sehr gern, ich mag auch Togger und RZA, ich mag auch das Quatschige mit Vanilla Ice am Ende, mit Go Ninja, Go Ninja, Go, ne, und der ist halt schon sehr cheesy, sehr 90er, sehr frühe 90er und auch anders als der erste Teil, ne, er ist halt, der zweite Teil, finde ich, ist wirklich ein bisschen noch mehr wie die Zeichentrickserie halt, ne, also nur der erste hatte so diese etwas dunklere Art und dieses sozialkritische, was wir da auch sehen, ne, mit den verzweifelten Jugendlichen, gab es im zweiten Jahr auch, aber wurde nicht mehr so thematisiert. Das war dann schon mehr so auf, wir holen uns noch mal so einen Karate-Kid.
Ja,
rein,
der soll auch möglichst cool sein. Mir ging dieser Pizzabote da, dieser Neumann-Kluge im zweiten Teil,
der,
unglaublich auf die Nerven. Mhm.
Und Togger und RZA waren ja nur eine technisch machbare Version von Rocksteady und Bebop im Prinzip.
Mama!
Mama! Und ich muss bei dem zweiten Teil immer total lachen, wenn die nachts diesen Schrottplatz stürmen. Also quasi, wenn die in die Falle laufen, weil Raphael natürlich mal wieder einen Alleingang gemacht hat, ne? Und dann gefangen genommen wird und der wird erstmal schön in so einem Lichtkegel auf dem Schrottplatz, weißt du, an so einen Pfahl gebunden, ne? Und dann kommen die halt, die anderen, seine Brüder, um ihn halt zu retten und schleichen sich so an und du siehst so zwei Footgang-Soldaten, die auf einer Fläche von 4 Metern auf- und ablaufen. Weißt du, einfach sich immer nur rechts, links, rechts, links. Da dachte ich mir mal, das sind die bestbewachtesten 4 Meter auf diesem ganzen Schrottplatz, weil es so absurd ist. Und vor allen Dingen, wenn du den, der befreit werden soll, in Lichtkegel auf die Mitte eines Schrottplatzes stellst. Also wenn etwas nach Falle riecht, dann doch das, ja. Oder?
Ich hatte da...
Aber ich mag Rocksteady und Bebop. Togga
und Bebop. Ja, ja, ich weiß nicht, ja. Also früher als Kind, ja, heutzutage nicht mehr so. Das wollte ich gerade noch herbringen. Fuck, hab ein Hängerchen. Egal, gehe ich jetzt zum nächsten Punkt. Gab ja tatsächlich mal eine Musikkarriere von den Turtles, ne?
Ja, ja, ja.
Wo dann auch Sänger mit Kostümen, also wirklich auch mit so Animatronik-Kostümen da rumgelaufen sind, und die sind auch in einer Talkshow aufgetreten, wo sie erzählt haben, mehr oder weniger, oder angedeutet haben, dass sie gerne mit April pimpern würden.
Da ist viel Scheiß
und
gewesen.
Ich empfehle jeden, sich mal Scientifically Accurate Teenage Mutant Ninja Turtles anzugucken. Da kriegt auch dieser Satz, der vorhin kam, können wir sie behalten, eine ganz neue Bedeutung. So mit Schildkröten, deren erregierter Penis bis zu ihrem Kinn geht. Sehr verstörend. Ja, aber ich hatte ja früher sogar Turtles Spielzeug.
Ich auch. Ja, ja. Ich hatte auch die Figuren. Ich hatte auch das Turtle-Mobil aus der Zeit. Also es war im Prinzip die Zeichentrickserie halt, ne? Dann hatte ich auch einen Schredder. Da weiß ich immer noch, dass mir Farbe bei dem abgesplittert ist.
Es ist abgeschreddert.
Und ich musste das nachgemalt und so. Und das hat dann irgendwann, sogar das weiß ich noch. Also ich hatte auch Turtles-Spielzeug. Aber das war halt auch aus den 80ern geprägt, aus der Zeichentrickserie.
Ja, aber ich bin halt auch echt angefickt, weil ich dagegen mein deutlich wertvolleres Masters of the Universe-Spielzeug eingetauscht habe. Ich habe das mit einem Kind aus der Nachbarschaft getauscht.
Ist das immer noch da? Dann solltest du hingehen und das
ist auch immer noch ein Kind.
Ja, das wäre super. Also, und somit bist du ihm ja überlegen. Nein. Aber weißt du, was ich immer haben wollte, aber
Zeppelin
gekriegt habe?
Ja. Weil wir den alle wollten.
Ich wollte unbedingt den Zeppelin. Das war so sinnlos, das Ding irgendwie. Und ich glaube, auch in der Serie war das relativ selten im Einsatz, dieser Turtle Zeppelin. Aber ich wollte ihn unbedingt haben.
Ich weiß noch, wir sind früher... Ich glaube, in der Metro oder sowas war das immer hier in Hannover, als ich noch in Elsen gewohnt habe als kleiner Bengel. Und da gab es immer so geile Spielsachen, sowas gab es, oder das Schwert, also Sword of Omen aus Thundercats, und ich weiß immer noch, wie ich vor sowas immer gestanden habe. Oder da habe ich das erste Mal Transformers gesehen, die zusammen zu einem noch größeren Transformer umbauen konntest. Oh. Und es gab halt auch immer dieses Zeppelin, und das war so, ich weiß noch, wie ich als kleines Kind... Also aus meiner Erinnerung sind natürlich diese Regale 6 Meter hoch. Man müsste es heute angleichen. Aber ich da so vorstand und das immer nur aus der Entfernung angehimmelt habe. Und so ähnlich wie bei Wayne's World. Irgendwann wirst du mir gehören. Oh ja, irgendwann.
Es ist, glaube ich, ich finde das Thundercats-Schwert tatsächlich eins der schönsten Schwerter.
Ja, und ich gucke jetzt mal kurz, ob es das Turtle Zeppelin auf eBay gibt.
Unbedingt, Alter, bestell 2. Weißt du, das muss unbedingt sein. Man muss aber auch noch Tribut zollen, Jim Henson, ne? Der legendäre Jim Henson ist der Typ, der die Kostüme gebaut hat, quasi gebastelt hat. Was man auch sieht, das war echt ein Profi, oder? Also gerade, ich fand es nie schöner als in den ersten beiden Kinofilmen. Im dritten waren die ja auch schon ein bisschen geändert und eher zum Negativen, muss ich sagen. Aber in den ersten beiden Filmen, Chapeau auch für vieles andere an den guten Jim
Henson. Also ich habe direkt was gefunden. Da ist allerdings der Triebkörper nicht mehr dabei, kostet 55 Euro. Und dann gibt es eine Ninja Turtles Sammlung. Da ist dabei also der Zeppelin, der Wagen, diverse Fahrzeuge, diverse Figuren, der Turtles Copter, ein Turtles Motorrad, was ich alles noch nicht kannte. Ist momentan, also es gibt noch kein Gebot drauf, zuschlagen, Leute, für 349,99.
Naja, wir dürfen nicht vergessen, es ging ja immer darum, das Spielzeug zu verkaufen, ne? Deshalb gibt's ja halt so vieles, das Turtle Motorrad und so weiter. Ne? Das ist, machen wir uns mal nichts vor, das war damals auch so halt, ne? Ja, tatsächlich, ganz empfehlenswert im Turtle-Universum ist für mich halt das erste Comic, das Original-Comic und halt die ersten beiden Kinofilme. Ne? Und gerade der erste, das ist echt so ein Liebesding bei mir halt. Ne? Den finde ich halt, er ist jetzt vielleicht nicht auf dem Niveau von Ghostbusters, Ne? Aber er ist schon ein wirklich, der steht schon sehr hoch.
Ich bin gerade kurz davor, was anderes zu bestellen.
Oh, tu das nicht.
Das ist Sword of Omens.
Alter, geil. Da bestellen zwei. Da können wir gegeneinander kämpfen.
Mit Batterie betrieben.
Super. Ja, aber ich wollte nur noch ein Wort sagen. Beim zweiten Teil, da war es tatsächlich so, der zweite Teil war tatsächlich mehr wie die comichafte Synchronisation.
Definitiv.
Besonders bemerkenswert ist Shredders Rückkehr. Ne, damit hat man ja seinen Tod total revidiert. Und super Shredder am Ende, der von dem Wrestler Kevin Nash dargestellt wurde. Und einfach, der war sehr Bane-mäßig halt am Ende. Und natürlich, und das ist es auf ewig, Vanilla Ice.
Go Ninja, go selbst. Ninja, go.
Und ich werde nie vergessen, das legendäre Schild Ninja Rap is born. Das war nie die, das war, glaube ich, der Zeitungsartikel am Ende des Films, genau, Ninja Rap is born. Nein, ist er nicht. Davon hat man auch nie wieder was gehört halt. Ne? Aber diese Idee, das so mit so zeitgenössischer Musik in diesen Kampf zu unterlegen, quasi, so also die quasi anzufeuern, das war irgendwie witzig, weil die Schläge und das alles ja in diesen Tanz dann überging und so. Ja, das ist dann, das war schon deutlich mehr für richtig kleine Kinder gemacht als der erste Teil. Gerade in der Originalversion.
Ja, die haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass sich die Version deutlich besser verkauft hat, weil jüngeres Publikum, die Zeichentrickserie gesehen haben, waren halt einfach doch mehr die Kinder.
Mhm. Ja, und alles, was danach kam, muss ich sagen, ja, ich weiß auch nicht, diese Neuauflage mit den computeranimierten Turtles, wo die so 800 Meter groß sind.
Und Nasen haben.
Und Nasen haben, ja. Ich weiß nicht.
Und ursprünglich außerirdisch aus der Dimension X sein sollten.
Ja, es gibt so ein paar Dinge, wo ich gesagt habe, oh, das fände ich eigentlich mal cool, dass das in so einem Realfilm gezeigt wurde, wie das Technodrom und Crank im zweiten Teil. Aber irgendwie so richtig war das nichts mehr.
Ja, aber
mehr,
es gab bei Nickelodeon, gab es, glaube ich, noch mal eine Zeichentrickserie über, glaube ich, 3-4 Staffeln. Die war echt gut. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt. Was man halt immer so gerne macht, wenn man nachts nicht pennen kann, man seppt sich durch die Kinderkanäle. Die war echt nicht schlecht.
Ja, aber so, es ist halt nicht mehr für mich, weißt du, es hat mich dann halt alles nicht mehr so richtig berührt. Ich habe letztens mal in die alte Zeichentrickserie mal reingeguckt, weil ich glaube, da war sie zumindest bei Amazon Prime drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Und da habe ich dann so 2-3 Folgen geguckt und so, dachte mir so, oh, Rocksteady Bebop und hier Rattenkönig und solche Geschichten. Ja, war schon okay, aber auch da muss ich sagen, ist irgendwie so, ist die Ghostbusters-Serie, die kann ich irgendwie noch besser jetzt gucken als das, auf jeden Fall. Aber sie ist schon gut gemacht halt, ne? Und ist durchaus auch unterhaltsam. Und ich finde auch, Rocksteady und Bebop fand ich immer super.
Ja. Generell, was für die Zeichentrickserie für abgedrehte Charaktere erschaffen wurden.
Ja, aber richtig.
Fällt mir auch gerade noch ein, beim zweiten Teil, generell die Ausstattung war comichafter. Auch dieser Professor, der das Us entsorgt hat.
Aber David Warner.
Ja, aber er sah trotzdem aus wie so ein Comic-Charakter. Auch sein Kittel, es wirkte wirklich alles so wie aus einer Kinderserie gezeichnet.
So stelle ich mir einen Professor vor, hallo? Ne? Dass der immer so einen Kittel anhat. Der hat übrigens den ganzen Film diesen Kittel an.
Das ist wie Professor Proton, ja.
Ja, das ist super. Ja, das stimmt. Stimmt, ja. Und da wird uns ja auch ein bisschen mehr über den Hintergrund erklärt und dann, was dieses Us ist. Das Us ist ja dieses Zeug, was quasi die Turtles dann halt geschaffen hat, weil sie damit mutiert.
Und was Matt Murphy blind gemacht hat.
Und was Matt Murphy blind gemacht hat und die Turtles groß quasi.
Ja.
Ja. Aber das ist schon, der zweite hat durchaus, ist durchaus unterhaltsam. Ich sehe es aber wie du, Kino heißt der Junge, der Pizza, der Ninja, das Ninja-Karate-Kid.
Den kennt man auch irgendwo anders, ja. Ich habe nur...
Ja, ich guck mal, also zumindest hat er einen deutschen Wikipedia-Eintrag, was man ja nicht unbedingt hat. Der Mann hat aber noch Welcome to the Jungle hat er mitgespielt, Rush Hour 2, okay, Surf Ninjas, ja, er macht sowas halt, ne? Und hier Martial Arts, Stunt Captures für Avatar und solche Geschichten.
Ich hätte echt gedacht, den hätte man noch irgendwo anders gesehen. Surf Ninjas.
Red Sonja, MacGyver hat er. Oh, an den MacGyver-Gastauftritt kann ich mich sogar erinnern, weil ich mich irgendwie an ihn da erinnern kann. Red Ninjas mit Brigitte Nielsen.
Er war in Surf Ninjas. Also den Film möchte ich jetzt irgendwie sehen.
Ja, von 93, ne? Surf Ninjas. Also du hast da sowas stehen wie Welcome to the Jungle und Rush Hour 2 und du kommst auf Surf Ninjas.
Den Rest kenne ich schon. Er war auch schon im ersten Teil als Stunt-Double zu sehen. Ach so.
Der hat auch, glaube ich, einen der Turtles gespielt, ne? Also meine ich, oder?
Keine Ahnung.
Zumindest, okay, aber auf jeden Fall war Stunt-Double. Ja gut, dass da andere drüber gesprochen haben, es liegt auch in der Sache, ne? Also das ist wahrscheinlich da noch eher verzeihlicher als bei Darth Vader, weil die ja nun mal, eigentlich sind es ja Stunt. Nee, es ist schon mehr als Stunt, was die machen. Die müssen ja auch performen.
Richtig, das sind primär Martial-Arts-Kämpfer, keine Schauspieler.
Ja, richtig, richtig. Dass man das da nochmal neu gemacht hat, das kann man durchaus auch verstehen, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, für mich, Turtles in Time als Computerspiel war super. Das kann man noch erwähnen.
Hatte ich für den Game Boy Turtles 2, Turtles in Time. Und ich weiß noch, da gab es dann im Optionsmenü eine Möglichkeit, dass du random irgendwelche Zitate, da hatte der Game Boy eine halbwegs verständliche Sprachausgabe auf Englisch. Mhm. Und ich weiß noch, ich saß beim Familienessen, da hat wirklich die ganze Familie ganz groß, Tanten, Cousins, Cousinen, alles da zusammen. Und ich saß da und hab gewartet und fand das total cool, immer drauf zu drücken. Dann kam immer so, Pizza Time, Kaffabanga, Pizza Time, Pizza Time. Ja, ja, ja. Ich kam mir als Lütterbub so geil damit vor.
Ich glaube, ich werde mir das, ich sehe gerade, das Remake gibt's ja auch. Ich
tu glaub, es nicht.
Mir das Remake von
Turtles. Tu es nicht.
Nein, nee, wirklich. Nicht. Okay.
Dann emulier dir lieber irgendwie das Alte, anstatt das. Okay. Es ist wirklich, nein.
Ah, okay. Also wie gesagt, man kann sagen, rückblickend ist Turtles 1 und Turtles 2 und das allererste Comic und natürlich die alte Zeichentrickserie aus den 80ern. Das und damit haben wir eigentlich die Turtles dann auch beerdigt für uns so ein bisschen, oder? Ja. Also, was danach alles kam, da mag sein, dass die ein oder andere Zeichentrickserie ganz gut war, aber ist halt irgendwie nicht mehr so richtig was für uns. Ne, und die neuen Kinofilme, die letzten beiden, ja, naja. Ja, es ist okay gewesen, sie gesehen zu haben, sagen wir es mal so.
Halt. Ja, man braucht, man muss sich nur ein bisschen schämen, sie gesehen zu haben, ja.
Wo warst du im Kino? Ey, ich habe mir Basic Instincts 25 Jahre Edition angeguckt. Ich war nicht in Turtles. Ich war nicht im Kino. Naja, nee, okay. Hast du sonst noch was, was du loswerden möchtest?
April, ich will ein Kind von dir.
Ach, sehr schön, ja. In dem Sinne, Raffi. Ich danke dir für deine Zeit und ich lade dich jetzt auf eine Pizza ein. Yeah. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss. Und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.